Hallo Heinrich, schön dich zu sehen. Du hast sicher wieder was ganz Aufregendes gespielt, oder?
Oh ja, Christian, vor allen Dingen, wir nähern uns ja dem Gruselmonat Oktober und Halloween. Und deswegen habe ich mir eine Spieladaption von einem Film angesehen. Und da geht es um geheimnisvolle Außerirdische, die auf die Erde kommen und wo es eher unklar ist, was die eigentlich wollen.
Unheimliche Begegnung der dritten Art? Gab es da ein Spiel dazu?
Nein, es gibt auch keinen Kartoffelbrei im Spiel oder in der Filmvorlage. Und vor allen Dingen ist es doch eher Horror, der dann im Mittelpunkt steht. Denn da stehen die Toten wieder auf.
Oh nein. Das weiß ich. Die Nacht der Creeps mit Tom Atkins.
Es gibt aber noch eine besondere Note, denn die Story des Spiels, die ist im Filmmilieu angesiedelt. Da geht es auch um ein Filmdouble, da müssen Filmrollen gesammelt werden und noch besser für Freunde der physischen Medien. Das Spiel wurde bei seiner Veröffentlichung zusammen mit einer VHS-Kassette verkauft, auf der sich die Filmvorlage befindet und das war sicher ein toller Plan.
Mir schwant, was du gespielt hast. Ja, der Plan hat dich verraten. Plan 9 from Outer Space, Ed Woods großes Magnum Opus. Und das dazugehörige Adventure, bei dem tatsächlich die Videokassette dabei lag, ja.
Ja, und wir überlegen ja uns immer sorgfältig, was kann man eben so zur Einstimmung auf Halloween bringen. Letztes Jahr war es Alone in the Dark. Nun ist es Plan 9 from Outer Space. Ein Kultfilm, wenn man so will. Ein nicht ganz so kultiges Spiel, aber das gibt's, das gab's. Ein Grafik-Adventure. Und rein zufälligerweise passt das ja auch ganz gut, weil wir steuern ja auf ein Ed Wood-Jubiläum zu.
Der gute Ed Wood würde im Oktober 2024 100 Jahre alt werden. Das hat er nicht ganz erlebt, er ist nämlich schon 1978 gestorben. Das Jahr, in dem ich geboren wurde. Also wer weiß, vielleicht kanalisiere ich so ein bisschen den Geist von Ed Wood. Und wir müssen da mal unseren Hauswahrsager fragen, ob wir das denn vertragen können, die Wahrheit über diese Fragen, die wir uns da jetzt stellen. Ja, das 100-jährige Ed Wood-Jubiläum. Und mir fällt auf, dass wir zu Halloween offensichtlich immer Regisseure haben, die nicht von jedem geliebt werden.
Und es ist auch von daher ein reizvolles Thema, weil also Plan 9 hat ja diesen Ruf und das werden wir nachher noch näher erläutern, woher der kam, der schlechteste Film aller Zeiten. Das ist er vielleicht nicht, ist natürlich immer eine subjektive Geschichte, wie man das empfindet, aber dieser Kult, der sich darum gebildet hat und der dann sogar noch einige Jahrzehnte nach Vollendung der Vorlage zu einem Grafik-Adventure für PC, Amiga und Atari ST geführt hat. Also, kurioser, exotischer geht es ja kaum. Und wo wir gerade von Plan 9 reden, Christian, ich glaube, wir ermutigen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, am Ende der Sendung dabei zu bleiben, nach unserer Bewertung, denn da müssen wir ein bisschen über den Plan B vom Pixelkino reden.
Ja, es ist der Plan 10, der dann aus dem Podcatcher kommt. Ja, diese Folge hier ist die letzte unserer aktuellen Staffel. Aber keine Angst, es geht nächsten Monat auch schon gleich weiter, nur unter etwas anderen Vorzeichen. Und das ist eine sehr spannende Sache, auf die ich mich sehr freue, aber die führen wir dann am Ende der Sendung etwas genauer aus. Also am Ende der Folge werfen wir den Blick in die Zukunft und schauen, wo sich das Pixelkino demnächst manifestiert.
Und wenn es um Blicke in die Zukunft geht, da gab es ja mal einen überaus kompetenten und prominenten Wahrsager.
My friend, we cannot keep this a secret any longer. Let us punish the guilty. Let us reward the innocent. My friend, can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space?
Der Mann, dessen schauerliche Vorhersagen wir da gerade gehört haben, nennt sich Criswell oder auch The Amazing Criswell. Ein Wahrsager, der sich im Fernsehen durchaus prominent herumgetrieben hat und der uns hineinführt in Plan 9 from Outer Space. Criswell ist fast meine Lieblingsfigur aus diesem ganzen Ed Wood-Universum, wenn ich das mal so nennen darf. Denn der Mann hat fantastische Vorhersagen getroffen, Heinrich. Ich weiß nicht, ob du in deinen Recherchen drüber gestolpert bist. Also eine meiner liebsten Vorhersagen ist die, dass Denver einmal von Strahlen aus dem Weltall getroffen werden wird, die dafür sorgen, dass Metall sich in Gummi verwandelt. Und das sorgt dann dafür, dass es Chaos in Vergnügungsparks gibt.
Aber nur in Vergnügungsparks, das Chaos, sonst nicht.
Ja, es ist merkwürdig spezifisch, ne, für so eine Vorhersage. Er hat auch Massenkannibalismus für das Jahr 1999 vorhergesehen. Da haben wir Glück gehabt, würde ich sagen.
Knapp daneben.
Und mein absolutes Highlight, das finde ich fantastisch, er war befreundet mit der Schauspielerin Mae West, das Sexsymbol aus den 30er Jahren. Und der hatte vorhergesagt, dass sie es bis zum Präsident der Vereinigten Staaten schaffen wird, also dass sie Präsident wird. Und dann wird sie zusammen mit Criswell und dem Bruder von Liberace in einer Rakete zum Mond fliegen.
Okay, ich hoffe, da gab es nicht so eine Geld-Zurück-Garantie. Das wäre für Criswell sonst teuer gewesen.
Er hat auch ein paar Vorhersagen getroffen, die tatsächlich gestimmt haben. Man sagt sogar, er hätte behauptet, dass John F. Kennedy 1964 nicht zur Wiederwahl antreten wird, weil ihm im November 1963 etwas passieren wird. Und wir kommen ja immer unserem Bildungsauftrag nach. Das nennt man den Gene-Dixon-Effekt, dass bei Wahrsagern, die unglaublich viele Vorhersagen treffen, fast zwangsläufig ja ein paar in irgendeiner Form stimmen werden und dass deswegen Leute dann glauben werden, die haben tatsächlich irgendeine Gabe, die Zukunft vorherzusehen. Also es ist auch heute noch umstritten, ob Criswell ein tatsächliches Medium für Signale aus der Zukunft war oder ob er sich das alles ausgedacht hat und einfach nur ein Showman war. Wir lösen das hier nicht auf, aber er leitet in Plan 9 from Outer Space ein und zwar mit diesen wunderschönen Worten über die Zukunft und das, was wir aushalten können an Dramatik und schockierenden Fakten.
Das Motto des Pixelkinos sozusagen. Wir sollten das eigentlich vor jeder Episode abspielen, so als Warnung. Nach dem Motto, seid ihr stark genug für unsere Wahrheiten. Mhm. Diesen wunderbaren Monolog, den der Criswell da direkt vor dem Vorspann des Films hält, das ist ja alles auch schon ein paar Jahre her. Der US-Release des Films, da gibt es auch so unterschiedliche Angaben, weil der mal mit geänderten Namen zunächst mal gezeigt wurde. Im Jahr 1957, da hieß er noch Grave Robbers from Outer Space. Und das ist auch eine der vielen schönen Geschichten, die es dazu gibt. Warum wurde denn aus den Grabräubern der Plan 9?
Ja, der gute Ed Wood, Regisseur, Autor und Produzent dieses schönen Films, war ja nie verlegen, um ungewöhnliche Methoden Geld zu besorgen. Er hatte nie wahnsinnig viel Geld für seine Produktionen, aber er war sehr pfiffig, wie er welches aufstellt. Und im Falle von Plan 9 from Outer Space war das eine Baptistengemeinde, die er irgendwie dazu gebracht hat, diesen Film zu finanzieren, mit dem Ausblick quasi, dass sie damit ja gutes Geld machen und dann so ihre Bibelgeschichten verfilmen könnten. Und die haben sich tatsächlich darauf eingelassen. Es wurden dann auch Ed Wood und seine Schauspieler getauft. Ja. Die sind wirklich dann zu der Taufe bei den Baptisten gegangen, haben sich untertauchen lassen. Aber die Baptisten waren nicht einverstanden mit diesem Originaltitel Grave Robbers from Outer Space, weil das ist ja ein Sakrileg, Gräber irgendwie zu öffnen. Und deswegen gibt es den unschuldigeren Titel Plan 9 from Outer Space.
Die haben sich das Drehbuch nicht so genau durchgelesen, weil also Gräber spielen ja eine wesentliche Rolle, aber wohl die Signalwirkung im Titel, das war dann zu viel sozusagen.
Ja, offenbar. Es ist ein legendärer Film, du hast es schon gesagt. Er hat einen ganz großen Ruf als der schlechteste Film aller Zeiten. Und dieser Ruf geht zurück auf das Jahr 1980, wo zwei Filmkritiker, Michael und Harry Medved, ein Buch veröffentlicht haben mit dem Titel Golden Turkey Award. Und da wurde Ed Wood als der schlechteste Regisseur aller Zeiten bezeichnet. Und in diesem Zuge eben wurde dann Plan 9 from Outer Space auch zum schlechtesten Film aller Zeiten. Ed Wood war ja zu diesem Zeitpunkt schon verstorben und dieses Label, was er dann posthum gekriegt hat, hat dann natürlich auch gleich wieder für Aufmerksamkeit gesorgt, dass Leute dann den Film ja wiederentdeckt haben. Damals hat der Film nicht wahnsinnig viel Beachtung gefunden, aber die Geschichte des Films, also nicht die Story, sondern die Geschichte, wie es zu dem Film überhaupt kam und was dieser Film überhaupt ist, ist absolut fantastisch. so fantastisch, dass Tim Burton dann ein Biopic über Ed Wood gemacht hat, wo man dann sehr viel von der Entstehung von Plan 9 sieht und auch vom Leben von Ed Wood. Der Irrwitz von Plan 9 from Outer Space fängt ja damit an, dass der Hauptdarsteller eigentlich gar nicht mehr am Leben war. Bela Lugosi, die Horror-Ikone aus den 30er Jahren, der damals mit dem Universal Dracula berühmt wurde und damals in den 50ern dann halt schon, nun ja, ein Star von vorgestern quasi war. Er war morphinabhängig, er war nicht mehr groß gefragt. Er war aber mit Ed Wood befreundet und Ed Wood hatte dann noch irgendwelche Szenen mit ihm gedreht. Man sieht zwei Szenen in diesem Film und dann ist Bela Lugosi leider gestorben. Und Ed Wood hat dann den Film einfach weitergemacht mit einem Double, nämlich seinem Chiropraktiker Tom Mason, der überhaupt nicht aussieht wie Bela Lugosi, also weder vom Gesicht noch von der Statur noch vom Gang noch von sonst irgendwas. Und gelöst wird das damit, dass Tom Mason sich die ganze Zeit irgendwie ein Cape vors Gesicht hält. Man muss aber schon sehr aufpassen, finde ich, im Film, um zu verstehen, dass das ja dieselbe Figur sein soll, dass dieser Mann, der da mit dem Cape kommt, dass das der Mann aus dem Intro ist, wo wir Bela Lugosi aus dem Haus haben kommen sehen, in so einer Art Home-Video-Aufnahme, wo er dann an den Blumen riecht und ja, dann das Zeitliche segnet.
Es ist auch sehr verwirrend, weil nämlich dann gegen Ende immer wieder noch ein paar Sekunden Bela Lugosi reingeschnitten werden, damit der Unterschied ja möglichst deutlich wird und wo auch die Umgebung dann natürlich eine andere ist. Also das ist schon sehr verwegen, wo man schon das Gefühl hat, das sind eigentlich zwei Charaktere. Aber naja, gut, das ist ähnlich glaubwürdig wie, dass die doch sehr junge Vampira die Gattin von Bela Lugosi gewesen sein soll. Aber wir wollen jetzt nicht zu sehr die Handlung schon spoilern. Oder kann man die Handlung überhaupt zusammenfassen? Sind wir dazu überhaupt in der Lage?
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich mir beim Anschauen auch nie so ganz sicher bin, was die Handlung eigentlich ist. Also auf einer oberflächlichen Ebene, es gibt eben einen Besuch von Außerirdischen. Es gibt auch immer Sichtungen von UFOs. Und diese Außerirdischen haben eben diesen Plan 9 in Gang gesetzt und der besteht darin, die Verstorbenen wieder zum Leben zu erwecken. Einer davon ist eben die Figur, die von Bela Lugosi gespielt wurde und am Anfang vom Film stirbt und dann halt eben als Zombie mit dem Cape vorm Gesicht rumläuft. Vampira, damals eine bekannte TV-Moderatorin mit einer unglaublichen Wespentaille. Das ist ein früher Goth quasi. Die hat Horrorfilme im Fernsehen angekündigt. Die ist seine Frau, die gehört auch zu diesen Toten, die da herumlaufen. Es gibt dann noch so einen Polizeiinspektor, der auch umgebracht wird von den beiden und dann selber zum Leben wieder erweckt wird. Aber was die Außerirdischen damit bezwecken, ist mir nicht ganz klar. Also sie erklären dir dann hinterher ja, sie wollen die Menschheit warnen oder aufklären oder abhalten davon, dass sie die Solarbombe erfinden, die dann irgendwas ganz Ungeheuerliches mit dem Universum macht.
Oh, das wird sehr ausführlich erklärt. Da habe ich also aufmerksam mir Notizen gemacht, so Physik, ne? Da war ich ja immer besonders gut in der Schule. Also die Idee ist die, dass man damit also das Sonnenlicht anzündet und das wird dann überall im Universum hintransportiert, wo dieses Sonnenlicht irgendwie hinkommt, also überall hin. Und dass die Menschheit ist also dabei, das Universum zu zerstören.
Ja, also da sehe ich, dass man das verhindern will. Ich sehe nicht ganz, wie der Plan 9 der Außerirdischen zu diesem Ziel führen würde. Also wird dann jeder zombifiziert, damit niemand mehr die Solarbombe erfinden kann? Oder sollen diese Zombies dann irgendwas machen, um das zu verhindern? Oder sollen die einfach nur Aufmerksamkeit erregen, weil die Außerirdischen sich irgendwie beklagen, dass ihre bisherigen Kommunikationsversuche unbeachtet geblieben sind? Sie bestehen ja auch drauf, dass sie irgendwie unerkannt bleiben. Also sie wollen erkannt werden, aber gleichzeitig versuchen sie irgendwie ihre Spuren zu beseitigen. Ich wage mal zu behaupten, dass der Plan nicht hundertprozentig durchdacht ist, aber ich kenne mich ja da auch nicht aus.
Ja, du weißt doch nicht, was Plan 8 oder Plan 7 war. Die waren ja vielleicht auch nicht viel besser. Aber gut, wird schon seine Gründe haben. Naja, also es werden also Leute wiederbelebt, warum auch immer, und irgendwann landet auch eine Untertasse und alle möglichen Leute kommen mal rein und dann gibt's eine Schlägerei und dann brennt alles, die Untertasse explodiert und Criswell kommt nochmal und macht uns noch ein bisschen Angst. wenn man nach dem Kinobesuch nach Hause geht und was sind das dann für andere Leute? Sind das vielleicht doch getarnte Außerirdische? Also da merkt man auch, Mitte der 50er Jahre, das war auch so ein bisschen der Gipfel der UFO-Hysteriewelle in den USA, oder?
Ja, ja, also es trägt natürlich große Züge von diesem Paranoia-Kino und ganz generell halt von diesen 50er-Jahre-Science-Fiction-Filmen, ne, von irgendwelchen fremdartigen Besuchern und die Menschheit, die sich dann womöglich selber zerstören könnte und dass der andere, dein Gegenüber, vielleicht irgendwie ja nicht das ist, was du glaubst und so weiter. Also er passt eigentlich voll in diese ganze Erzähllinie vom 50er-Jahre-Kino. Er ist mit nicht ganz so viel Geld gemacht und ein bisschen rauer an den Ecken, würde ich mal behaupten. Es gibt schon sehr viele Filme. Wir haben ja in unserer schönen Folge zu It Came from the Desert ein bisschen den Streifzug gemacht, was es da so gibt. Und da gibt es schon auch andere sehr wackelige Filme wie Robot Monster mit diesem Mann mit dem Taucherhelm, der dann irgendwie einen Außerirdischen im Gorilla-Kostüm darstellt. Und es gibt The Creeping Terror mit diesem Teppichmonster. Also da gibt es schon ein paar, die wirklich wackelig sind. Aber Plan 9 from Outer Space, der bemüht sich schon wirklich sehr, dass er alles abdeckt. Also Criswell in seiner markerschütternden Rede bewegt so eindeutig die Augen, während er die Zeilen abliest, die er dir da sagt, dass der Effekt nicht so ganz hinhaut. Die Requisiten sind so wackelig, dass halt da auch mal die Grabsteine umfallen, wenn jemand dagegen stößt. Die Außerirdischen sind einfach nur Menschen wie du und ich, die so ein Kostüm anhaben, wo eine Hellebarde drauf ist, weil die Kostüme halt aus der letzten Artus-Produktion irgendwo hergeliehen wurden. Die Polizisten, die auftauchen, die kratzen sich dann halt auch schon mal so mit der Pistole irgendwie am Bart oder richten ihre Mütze mit dem Lauf der Pistole aus. Es herrscht ein ständiger Tag- und Nachtwechsel, also in jedem Schnitt ist plötzlich eine andere Tagesstimmung. Die Polizei fährt mit einem Auto los und kommt mit einem anderen Auto an am Tatort. Du hast ein Flugzeugcockpit, was mit entweder Holzkisten oder Holzstühlen organisiert ist und hinten ist einfach nur ein Vorhang, wo du theoretisch dann in den Rest vom Flugzeug kommen würdest. Das könnten wir jetzt noch eine Stunde so weitermachen. Es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr sehr preisgünstig inszeniert und es ist wirklich überhaupt nicht in irgendeiner Form darauf bedacht, dass man da vielleicht was perfektionistischer machen könnte oder eine Szene mal wiederholen könnte oder in irgendeiner Form darauf achtet, dass man nochmal ein bisschen Feinschliff dem Ganzen verpasst. Thor Johnson, der schwedische Wrestler, der auch zur Entourage von Ed Wood gehörte, der spielt einen Polizeiinspektor und nuschelt ein so unverständliches Englisch, dass man also kaum weiß, was der Mann überhaupt will. Der wurde halt wegen seiner Physis angeheuert, aber sicherlich nicht, weil er da als Schauspieler irgendwie brilliert. Vampira redet gar nicht, die wollte ja auch gar nicht reden in diesem Film. Die stapft ja da eben nur als Zombie herum. Kurzum, es ist auf allen Ebenen einfach irgendwie so wundervoll dilettantisch und damit halt aber auch irgendwie so originell und witzig anzuschauen, dass man weiß, woher dieses Label kommt, der schlechteste Film aller Zeiten. Man weiß aber auch, warum ganz viele Leute sich dagegen sträuben, weil er halt einen unglaublichen Charme hat, weil er so etwas Naives an sich hat, weil er die Begeisterung dieses Mannes so sehr ausdrückt, der da irgendwie einen großen, aufregenden Science-Fiction-Horrorfilm machen will. Und nichts daran ist groß und aufregend, angefangen bei der Tatsache, dass die große Zombie-Invasion offensichtlich aus drei Menschen besteht, die da durch die wackeligen Kulissen stolpern.
Ja, aber Plan 9 ist nicht der einzige Grund, warum der Regisseur Ed Wood Jr. so eine Kultfigur geworden ist. Er hat ja auch vorher und nachher ein paar unkonventionelle Filme gedreht, sagen wir es mal so.
Ja, durchaus. Also man merkt seine Handschrift eigentlich durch seine komplette Filmografie durch. Er ist eine sehr interessante Figur eigentlich. Schon allein wegen seines ersten Spielfilms, den er gemacht hat, oder der erste Spielfilm, den er vollendet hat. Er hat vorher Filme, die er nicht fertiggestellt hat. Der erste Film, den er gemacht hat, heißt Glenn or Glenda. Und das ist ein Film, in dem es um Transvestismus geht, also um einen Mann, der gerne Frauenkleider trägt. Und die Hauptrolle in diesem Film spielt er selber. Im Angora-Pullover und mit blonder Perücke spielt er da also einen Mann, der seiner Frau oder Freundin irgendwie offenbaren muss, dass er gerne Frauenklamotten anzieht. Auch wenn er heterosexuell ist, also auf Frauen steht, und sie muss das irgendwie akzeptieren. Diese Freundin spielt seine tatsächliche Lebensgefährtin, Dolores Fuller. Und Ed Wood hat sich dieses Themas angenommen, weil er selber transvestit war und sich sehr wohl gefühlt hat in Frauenklamotten. Deswegen gibt es auch alle möglichen Geschichten darüber, wie er dann teilweise in Pullover, Angora-Pullover und Rock irgendwie Regie geführt hätte.
Das war ja für die Zeit 50er Jahre ein brisantes Thema. Und das war jetzt auch ein Film, der war schon relativ ernst gemeint. Ich habe da auch mal ein bisschen reingeschaut. Also hat natürlich ein bisschen was von so einem Lehrfilm, den man in der Schule vorführt oder Sachen ganz behutsam erklärt. Aber wenn man das im Kontext der Zeit sieht, war das eigentlich schon ein recht ernstes, ambitioniertes Werk von ihm.
Ja, absolut, weil es ist ein Film, der Verständnis hervorrufen will und er ist natürlich total holprig gemacht und auch Bela Lugosi spielt dort mit als so eine Art Gott oder Puppenspieler mit total dramatischer Erzählung und du weißt eigentlich gar nicht, was das soll. Also er hantiert da auch mit irgendwelchen Reagenzgläsern rum und dann hast du so ganz hölzerne Monologe, in denen das erklärt wird und gleichzeitig auch da merkst du halt wieder diese ganz aufrichtige Herangehensweise und wie du sagst, das Thema im Jahr 1953, als das rauskam, war natürlich brisant. Und das ist mit ein Grund, warum Ed Wood dann später auch so ein bisschen wiederentdeckt wurde. Es ist nicht nur so ein bisschen diese Ironie, dass du halt einen Film anschaust, der sozusagen so wackelig ist, dass du halt schmunzeln oder lachen musst, sondern auch, weil der Mensch dahinter sehr interessant ist und auf gewisse Weise so ein Pionier eigentlich. Also in den 80ern wurde er dann tatsächlich auch so als Pionier des Queer-Cinema entdeckt, weil in den 50er Jahren sehr wenig Leute solche Themen angepackt haben, vor allen Dingen in Amerika. Und das sind Themen, die du anderswo dann auch findest bei ihm. Sexualität ist was, was er relativ viel hat und auch seine Entourage, die ja aus so Außenseitern letzten Endes besteht und aus so sehr kuriosen Menschen. Das ist was, was dann auch als sehr charmant und interessant wahrgenommen wurde. Und der Tim Burton-Film, den ich erwähnt habe, der 1994 dann rauskam, der spielt ja dann total in diese Idee auch hinein, dass Ed Wood ja so ein romantischer Held ist. Der Mensch, der so an das glaubt, was er macht, dass er das durchsetzen kann mit fast keinem Geld und unter widrigsten Bedingungen irgendwie Filme aus dem Boden stampft, wo jeder andere gescheitert wäre. Und es ist quasi völlig egal, ob diese Filme jetzt konventionell gut oder schlecht werden oder irgendwas, sondern er hat das geschafft und wir erinnern uns an ihn und er hat das mit grenzenlosem Optimismus gemacht. Und gleichzeitig eben ist dieses Herz für Außenseiter dabei so sehr spürbar. Ne? Also wenn Ed Wood sich in Film Ed Wood dann diesen Angora-Pullover auch anzieht und das dort eben auch seiner Freundin gesteht, dann sind wir auf der Seite von Ed Wood. Dann ist das was, wo wir eigentlich mit dem Helden total mitgehen und das schön finden und uns freuen, dass er so dazu stehen kann. Der echte Ed Wood hatte mehr Probleme als in diesem romantischen Porträt von Tim Burton. Der echte Ed Wood neigte sehr zum Alkohol und gerade nachdem dann Plan 9 from Outer Space nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, ging es dann auch relativ schnell bergab mit Ed Wood. Also die Filme wurden noch billiger, als das eh schon der Fall war. Er hat dann auch irgendwann Sexfilme und Pornos gedreht und hat immer mehr getrunken. Und deswegen ist er dann halt auch leider sehr, sehr früh gestorben. Er ist also eine tragische Figur, aber halt auf eine gewisse Weise auch irgendwie eine inspirierende Figur, dass er sowas geschafft hat. Und so viele Jahre später beschäftigen wir uns mit diesem Film, der ja irgendwie laut diesem Golden Turkey ja fast nicht wert wäre, dass man ihn überhaupt anschaut. Ne?
Ja, und es gibt ja auch nicht viele Filme, die Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen nochmal aufgegriffen werden für ein Grafik-Adventure. Im Frühjahr 1992 war es soweit, da erschien das Spiel Plan 9 from Outer Space. Ja, die frühen 90er waren eine gute Zeit für eine Edward Wood Jr. Renaissance. Also Tim Burton hat sich wohl da schon im Geiste mit der Produktion seines Ed Wood Films beschäftigt. Was auf jeden Fall 92 auch erschien, das war eine sehr umfangreiche Biografie, wo sehr viele Zeitzeugen über Ed Wood und seine Arbeit geredet haben, oder?
Ja, Rudolf Gray, der eigentliche Musiker, hat ein Buch veröffentlicht, Nightmare of Ecstasy. Bei uns heißt das einfach Ed Wood, das ist dann im Zuge des Tim Burton-Films herausgekommen. Und das ist eine Oral History, über Ed Wood, sein Leben und über die Filme. Und dieser Rudolph Gray hat halt mit zahlreichen Leuten aus dem Umfeld von Ed Wood geredet, also eben seine Lebensgefährtin und die Schauspieler, die noch gelebt haben und. Und das Buch geht dann so quasi immer in so Interview-Häppchen diese ganzen Themen durch, also die ganzen Filme und Sachen über Ed Wood und so weiter. Das ist eine unglaublich mühevolle Arbeit gewesen damals. Also ich glaube, der hat 10 Jahre an diesem Buch gesessen und das zusammengetragen in irgendeiner Form. Viele von den Filmen galten damals auch tatsächlich als verschollen. Also es sind dann erst später andere Ed Wood-Filme noch entdeckt worden, von denen man damals glaubte, die waren verloren. Also das war schon sehr akribisch und hat aber dann ganz, ganz groß, glaube ich, unsere Wahrnehmung wieder von Ed Wood geprägt.
Aber jetzt zum Spiel von Gremlin Graphics. Das war eine Firma, ein Studio mit ein bisschen Geschichte damals schon. Die sind 1984 im englischen Sheffield gegründet worden und hatten schon so einige 8-Bit-Erfolge. Ich werfe mal so ein paar Namen in den Raum. Der eine oder andere XC64-Spieler horcht vielleicht auf. Die Monty-Serie, Monty on the Run, zum Beispiel Thing on a Spring. Das war so einer der frühen Rob Hubbard-Hits, berühmt vor allen Dingen wegen der Musik. Bounder, Trailblazer. Das ging dann auch in der 16-Bit-Ära durchaus weiter. Also auf dem Amiga waren zum Beispiel die Lotus-Rennspiele sehr beliebt. Und Gremlin war allgemein recht vielseitig, was die Genres betrifft. Sie hatten in den 90ern dann auch mal eine Sportspielreihe ausprobiert. Die Actua-Serie war eher ein mäßiger Erfolg. Und eben 1992 ein Ausflug auch mal in das Genre der Grafik-Adventures. Die erlebten eine Blütezeit. Also zur Einordnung, zu dem Zeitpunkt war bereits das zweite vielgerühmte Monkey Island-Adventure von LucasArts veröffentlicht worden, so ein Point-and-Click-Meilenstein. Und da kam jetzt eben auch noch Gremlin daher, mit nicht ganz so viel Erfahrung im Genre und dieser skurrilen Idee, eben was auf Basis von Plan 9 from Outer Space zu machen. Ein Vorteil aus der Sicht des Spieleanbieters war sicher, das war eine billige Lizenz, weil zu dem Zeitpunkt, erstaunlicherweise, war der Film schon quasi Public Domain. Was sagt denn hier die juristische Abteilung von Pixelkino, Herr Gensel, wie kann das denn sein?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Bei uns ist es ja so, dass das Copyright automatisch dem Schöpfer gehört eines Werkes. Das amerikanische Copyright-Gesetz vor 1978 ist so eine komplizierte Angelegenheit, dass ein einfacher Fehler bei der Registrierung oder bei der Copyright-Nennung dafür sorgen kann, dass das Copyright nicht gültig ist. Ganz berühmtes Beispiel dafür ist von George Romero, Die Nacht der lebenden Toten, Night of the Living Dead, wo eben ein ganz banaler Fehler dafür gesorgt hat, dass das Werk sofort ins Public Domain gefallen ist und dann damit theoretisch von jedem veröffentlicht werden konnte. Ob das dann auch für Europa gilt, ist zum Beispiel auch dann völlig unklar. Im Falle von Ed Wood ist es so kompliziert, dass sogar der Nachlassverwalter von Ed Wood, Bob Blackburn, mit dem ich gesprochen habe, mir erklärt hat, dass da Unklarheit herrscht, wer überhaupt da Copyrights hat oder haben könnte. Es ist so, offensichtlich hat Ed Wood die Rechte an Plan 9 Ed Reynolds, diesem Baptistenpfarrer, für $1 übergeben. Ich nehme an, er hat ihn unter Druck gesetzt. Und Criswell hat auch mal behauptet, dass er viel Geld an dem Film verdient hat, weil er wohl Anteile daran hatte. Aber dem heute nachzugehen und das wieder aufzuarbeiten, ist eine so aufwendige und damit auch kostspielige Angelegenheit, dass das halt einfach nicht passiert. Und von daher ist es wirklich eigentlich unklar, was für einen rechtlichen Status Plan 9 from Outer Space und auch viele von Ed Woods anderen Sachen heutzutage haben.
Ja, und Gremlin ging da in die Vollen. Es wurde eine Spielversion eben mit einer Filmkassette auch verkauft im VHS-Format. Und der Game Director, der Projektleiter, das war der Ian Hadley, der war offensichtlich auch ein Fan der Materie, der kam auf die Idee und hat auch dafür gesorgt, dass in der Werbung, in der Marketingkampagne des Spiels, dieser Golden Turkey Award, der von dir schon angesprochen worden ist, dass der da groß im Mittelpunkt stand. Das war schon ganz lustig. Sonst haben ja die Spielefirmen ganz gerne so mit so Goldmedaillen und Prädikaten aus der Fachpresse geworben, um zu zeigen, wie toll ihr Produkt ist. Und hier war es eben voll dieser Anti-Werbungseffekt, weil man ja vielleicht auch in Europa das Thema noch nicht so gut kannte. Ne? Also Ed Wood und Plan 9, was ist das überhaupt? Und da haben sie also groß diesen Golden Turkey Award hervorgehoben. Das Spiel zum schlechtesten Film aller Zeiten. Damit kann man Aufmerksamkeit erregen. Allzu viel Freude hat das Spiel aber, als es rauskam, bei den Testern nicht erregt. Relativ kritisch war zum Beispiel die Powerplay, die testete das in Ausgabe 6 1992, Wertung 54%. Kurzes Zitat vom Volker Weitz: Das Adventure schlägt sich ganz wacker, kann aber gegenüber den zahlreichen Mitbewerbern nur mühsam bestehen. Es wurde kritisiert, dass die Bedienung etwas antiquiert schon wirkt. Die Entwicklungsgeschichte des Spiels ist bei weitem nicht so gut dokumentiert wie die der Filmvorlage. Was es aber gibt, das ist ein Podcast-Interview, Build to Play Episode 63. Wie immer verlinken wir sowas, gell, brav auf pixelkinopodcast.com vorbeischauen. Da wurden zwei ehemalige Gremlin-Mitarbeiter, der Phil Plunkett und der Tommy Rolfs, interviewt und die haben so ein bisschen erzählt, wie das halt so zustande gekommen ist. Auch Aussagen wie, naja gut, es war ein schlechter Film und dann hat das keinen gestört, wenn die Grafik auch eher nicht so toll war. Das passte ja so zur allgemeinen Stimmung. Und es wurde aber auch von den beiden eingeräumt, dass ihr kleines Team, das das entwickelt hat, ein richtiger Spieldesigner, ein eigener, hätte wohl nicht geschadet. Das haben also so die Beteiligten, der Programmierer, der Grafiker, der Projektleiter so sich zusammengereimt. Und ja, also Point-and-Click-Adventure, wie spielt man das eigentlich? Es gibt natürlich rechts unten sind sie angeordnet. Es gibt 10 Verben, die man anklicken kann. Und die kombiniert man eben mit Elementen in der Grafik, die oben in einem nicht wahnsinnig großen Fenster angezeigt wird oder mit einem der zahlreichen Gegenstände, die man im Spielverlauf aufsammelt. Also rechts von der Grafik ist so die Liste und gab auch eine deutsche Version hier, die Verben. Haue, benutze, sprich, drücke, lege ab, gib, nimm, öffne, schließe und unters Punkt. Das war dann untersuche. Ja, und die Handlung des Spiels, Christian, das ist ja interessant, weil wir spielen nicht etwa die komplexe Story des Films nach, sondern es ist ein Spiel, das sich so um den Mythos des Films eher dreht und da eigene, auch eher skurrile Ideen beisteuert.
Ja, das ist sehr interessant, denn es handelt sich hier fast um eine Meta-Erzählung. Man spielt einen Detektiv, der von einem Filmproduzenten angeheuert wird. Und zwar soll man einen Film wieder auftreiben. Und das ist Plan 9 from Outer Space letzten Endes, wie wir dann sehen, anhand der Filmrollen, die wir so zusammensuchen. Die Geschichte ist die, dass das Double von Bela Lugosi frustriert sich diese Filmrollen unter den Nagel gerissen hat. Und die sind jetzt irgendwo quer durch die Welt verteilt. Und die soll man also wieder zusammensammeln und dem Produzenten zur Verfügung stellen. Der Produzent arbeitet für das Studio oder dem gehört das Studio Cheap Flick. Also es weist so ein bisschen darauf hin, was die Qualität dieses Films sein wird oder was das Budget auch sein wird, mit dem er einen ausstattet zu Beginn dieser Reise. Und dann ja, klappert man verschiedene Orte ab, die vielleicht Hinweise geben könnten darauf, wo diese Filmrollen gelandet sind. Unter anderem das Haus von Bela Lugosi. Aber man reist dann später auch wirklich rund um die Welt, nach Washington, man reist nach Kuba, man reist nach Hongkong und Australien ist auch mit auf der Reisekarte. Und überall finden sich dann womöglich Hinweise, womöglich hilfreiche Menschen oder Menschen, die überhaupt kein Interesse daran haben, was man da will. Und fast alle diese Menschen sehen aus wie Thor Johnson und Vampire.
Der Gag ist wohl der, dass auf Basis des Gesichts von Thor Johnson eine recht beliebte Maske seinerzeit produziert worden ist. Also so für Halloween oder für den Faschingsball so ungefähr. Und die Maske wurde fast berühmter als der Wrestler selber. Und das ist so einer der Running Gags halt im Spiel, dass alle möglichen Figuren, irgendwann sogar auch ein Fisch, eben aussehen wie Thor Johnson in Plan 9 oder so ungefähr.
Ja, es ist auch so ein bisschen ein Low-Budget-Produktionsgag. bei Roger Corman, den wir jetzt schon öfter mal erwähnt hatten, da gab es sowas auch. Da hat Dick Miller, einer seiner Darsteller, mal gesagt, da gibt es einen Film, wo er sich selber erschießt, weil sie halt an einem Tag die linke Seite gedreht haben mit den Cowboys und da war er einer von denen. Und dann am anderen Tag haben sie die Seite gedreht mit den Indianern und da war er auch einer von denen. Und deswegen erschießt er sich dann selber. Also die Auswahl an Darstellern quasi ist so klein, dass das immer dieselben sind.
Und das ist ja auf den ersten Blick alles sympathisch. Das ist doch mal ein ganz witziges Setting. Hier sind wir halt auf der Jagd nach den Filmrollen und können uns die sogar angucken. Und das war natürlich für die Zeit schon durchaus beeindruckend. Ich glaube, die Amiga-Version hatte 4 Disketten. Und wenn du die gefundenen Filmrollen in bestimmten Räumen des Spiels benutzt hast, dann wurde wirklich so ein wenige Sekunden langer Clip mit einer digitalisierten Szene aus dem Originalfilm abgespielt. Also nach heutigen Multimedia-Maßstäben eher bescheiden, aber das war auch durchaus eine Sache, die registriert worden ist. Also ganz witzig und dieser Auftrag und wir sollen jetzt mal auf die Suche gehen. Und es gibt ein paar Räume bei dieser Produktionsfirma, aber bald klicken wir uns auf der Straße herum und gehen halt auf die Suche nach Informationskrumen, die dann weitere Lokalitäten freischalten. Man ist dann doch sehr viel mit dem Taxi auch unterwegs und später auch mit dem Flugzeug, was, naja, Kritikpunkte kommen noch in der Diskussion mehr, aber das kann schon erstaunlich langwierig sein, wie viel Zeit man damit verbringt, um einfach nur von A nach B zu kommen. Und die Logik und die Fairness beim Finden dieser Informationen, die hält sich dann doch manchmal in Grenzen. Und da habe ich mich dann doch nicht gewundert, warum die Spieletester ein bisschen die Nase gerümpft haben, die eben von LucasArts oder Sierra verwöhnt waren zu der Zeit. Es ist schon ein bisschen krude, was sich da die Spielerfinder ausgedacht haben.
Ja, das ist manchmal etwas holprig gehalten, aber wie du sagst, da werden wir nachher noch drüber reden. Aber dafür verbergen sich dann überall immer wieder so kleine Anspielungen und Gags, die sowohl mit Plan 9 zu tun haben, als auch generell mit Ed Wood und diesem Mythos um Ed Wood. Ne? Also du findest die Radkappe, die dann den Kommentar hervorruft, eben, naja, irgendwie wird sowas immer mal gebraucht. Ne? Und das waren dann natürlich diese Radkappen, die ja angeblich im Film verwendet wurden, um die UFOs darzustellen, auch wenn das debattiert ist, ob das der Fall ist. Du findest Poster von irgendwelchen alten Filmen und du hast immer mal wieder so Anspielungen eben, die was zu tun haben mit diesem ganzen Universum. Das ist so durchdrängt von dieser Rezeption eigentlich von Ed Wood. Ne? Auf der Stufe ist das Ganze dann schon sehr schlüssig, finde ich, erzählt.
Und am Ende des Tages greifen sie auch ja die Idee der Aliens auf, auch wenn das dann ein bisschen anders auch als im Film vielleicht dargestellt wird. Also da gibt es immer wieder so Anklänge, aber sicher eine sehr unkonventionelle Art und Weise, einen Film zu adaptieren. Aber macht da eigentlich auch Sinn angesichts dieses Kults, der sich eben da so langsam gebildet hatte. Und auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, sagen wir es mal so.
Ja, und ohne zu viel verraten zu wollen, wenn man dem Produzent die Filmrollen wieder zurückgibt, dann landet man leider mittellos in der Straße, weil der sich die Dinger unter den Nagel reißt und einen dann nicht bezahlt für die getane Arbeit. Und das finde ich einen hervorragenden Gag, mit dem ich mich als Filmemacher voll identifizieren kann, dass man von dem Produzenten von Cheap Flick Studios dann auch noch übers Ohr gehauen wird.
Genau, also eine völlig realistische Darstellung der Indie-Filmbranche, kann man so sagen, oder?
Absolut, ja. Also auf der Ebene ist es eigentlich dokumentarisch.
Ja, also ein sehr ungewöhnlicher Ansatz, wie das alles zusammenpasst, wie viel Spaß das bringt. Was zu Plan 9 noch zu sagen ist, das kommt jetzt in unserer Diskussion.
You see, your stupid minds, stupid, stupid. That's all I'm taking from you. Get back here, you jerk! Let him finish. It's because of men like you that all must be destroyed.
Also Christian, ich weiß nicht, ich mag ja eigentlich so Humor und Ironie und was nicht alles, aber mir ist das doch ein bisschen plump hier in diesem Plan-9-Spiel. Also vom Ansatz her fand ich das alles ganz interessant, von der Ausführung her. Es ist ja teilweise schon ganz witzig und auch die deutschen Texte sind okay für die Zeit, echt gut gemacht, aber Es ist nicht so liebevoll, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe das Gefühl, sie nehmen halt hier diesen Kult um den Film so als Aufmacher, um Aufmerksamkeit zu erregen und landen aber doch bei ein paar eher billigen Gags, also dass man bei Bela Lugosi in die Gruft hinabsteigt und da Sachen rausholt. Ich weiß nicht, also so ein bisschen mehr, naja, Respekt, aber so ein bisschen mehr Liebe zur Vorlage hätte ich mir gewünscht.
Also witzigerweise auf der Ebene finde ich mangels überhaupt nicht an der Liebe zur Vorlage. Also da hatte ich das Gefühl, dass das voll erfüllt ist und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dem Spiel sehr positiv gegenüberstehe, dass ich wirklich mir dachte, das ist von Leuten gemacht, die mögen Plan 9 und die mögen Ed Wood und die wollen irgendwie mit dieser kuriosen Low-Budget-B-Movie-Filmwelt irgendwie was Witziges erzählen. Weiß jetzt nicht, was den Respekt angeht. Also wenn man eine Vorlage hat, wo sozusagen das Verkaufsargument der Darsteller ist, der schon nicht mehr lebt und eh nur 3 Minuten im Film zu sehen ist. Ich weiß nicht, mit wie viel Respekt man dann herangehen muss,
ja, gut,
um das umzusetzen.
Gut.
Also ich glaube, da ist so ein bisschen Respektlosigkeit schon auch durchaus drin. Und ich glaube, das funktioniert schon auch in diesem parodistischen Prinzip, dass die, die es gemacht haben, eigentlich die Vorlage ja sehr, sehr schätzen und damit ihren Spaß haben. Und das ist ja so ein bisschen eine Verbeugung dann letzten Endes ist vor dem. Also ich finde schon in den ganzen Grafiken, die ich jetzt eigentlich ganz nett gemacht finde, obwohl es halt sehr viel Standbilder sind, aber gerade diese dauernden Thor-Johnson- und Vampira-Varianten zum Beispiel und so kleine Gags, die sich dann irgendwo verstecken und so manche Beschreibungen, die man irgendwo findet und dann so ein bisschen kuriose Gags, dass die Kreditkarte von Bela Lugosi dann bei der Firma TransX ausgestellt wurde, nämlich Transylvania Express statt American Express. Das hat mich schon alles sehr, sehr gut unterhalten und ich finde, da hat es das sehr gut aufgefangen. Technisch ist es halt jetzt nicht das aufregendste Adventure aller Zeiten. Also es ist schon sehr sparsam darin, dir Hinweise zu geben, was du überhaupt machen sollst und was das Spiel jetzt von dir erwartet oder wie du irgendwelche Puzzles zu lösen hast. Und das heißt, du bist die meiste Zeit sehr viel damit beschäftigt, irgendwie Sachen einfach zu probieren und rumzuklicken. Und das ist dann technisch auch ein bisschen mühsam. Also du hast zwar Hotspots, aber die funktionieren erst, sobald du ein Verb hast. Und dann kann man das ein bisschen beschleunigen, indem man das halt mit der Tastatur immer diese Shortcuts für die Verben macht. Aber trotzdem merkt man halt, dass es so ein bisschen behäbig sich nur steuern lässt und man dann halt immer so ein bisschen rumsucht, ne?
Ja, da hast du jetzt diese berühmt-berüchtigte Adventure-Logik noch relativ wohlwollend dargestellt. Fand ich schon teilweise sehr abstrus, was man da machen muss. Aber was sagst du denn zu den Sackgassen, die dann doch mitunter drohen? Es gibt so alle möglichen komischen Situationen. Ich hatte zum Beispiel im Einkaufszentrum, wo ich ja die wichtige Schaufel brauche, um dann bei irgendwelchen Gräbern rumzubuddeln später. Wenn du da zu Beginn eine normale Begrüßung willst, hallo, guten Tag, dann ist der Verkäufer beleidigt und redet nicht mehr mit dir. Und du musst ihn also begrüßen mit irgendwelchen landwirtschaftlichen Kommentaren, damit er in dir einen Gleichgesinnten erkennt, so ungefähr. Und ich habe also nicht rausgekriegt, wie ich das wieder gut machen soll. Oder später kann es auch mal Frust geben mit Gegenständen, die dann nicht mehr ins Inventar passen. Dann legt man welche ab, die werden aber dann irgendwie verschleppt, teilweise oder öfters in den Raum, wo sie zum ersten Mal aufgetaucht sind, aber dann auch nicht immer. Also ich habe zum Glück immer wieder mal im Amiga-Emulator mir Spielstände schnell angelegt, weil ich wäre sonst nicht ans Ende gekommen.
Ja, man sollte auf jeden Fall immer mal wieder zwischenspeichern und ein paar Schritte zurück. Ich habe genau bei der Stelle vom Hardware-Store auch herausgekriegt, dass es Sackgassen gibt, weil ich mich nämlich beim Spiel bis dorthin gefragt habe, ob es welche gibt oder nicht. Und dann hatte ich beim Hardware-Store so das Gefühl, ich weiß da nämlich auch nicht, was man tun soll. Und dann dachte ich mir, okay, ich fange noch mal von vorne an, so weit ist man da noch nicht im Spiel. Und habe was anderes probiert und dann gemerkt, ah, okay, das geht jetzt. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, es gibt Sackgassen. Und habe halt dann versucht, meine Spielstände halt entsprechend strategisch zu platzieren, dass halt ich für immer für die Situationen was habe, um halt dann zurückgehen zu können und andere Sachen ausprobieren zu können und nötigenfalls halt dann dadurch zu navigieren. Vielleicht bin ich da einfach auch gestählt durch eine Jugend mit Sierra Adventures oder so oder generell alten Adventures. Also keine Ahnung, ich erinnere mich an das erste Space Quest, wo du irgendeine Keycard ganz am Anfang vom Spiel mitnehmen musst, die sich im Raumschiff versteckt hat. Ich glaube, in einer von den Leichen. Und wenn du das nicht machst, kannst du das Spiel bis zum Ende spielen, aber kannst ganz hinten im letzten Bild das Adventure nicht mehr lösen. Und es gibt natürlich keinen Hinweis, was du verpasst hast oder wo du was hättest finden müssen.
Aber das ist eben Adventure-Design von der schlechtesten Sorte. Und das sind so die Grausamkeiten, die dann vielleicht auch irgendwo dazu beigetragen haben, dass das Genre nicht mehr so beliebt war. Also auf jeden Fall diese Art von Adventure, die ist ja dann relativ bald ausgestorben, weil es auch viel besser und fairer geht. Aber also, ja, in den 80er Jahren vielleicht noch, aber also 92 fand ich schon ein bisschen enttäuschend, dass es da solche unfairen Stellen einfach noch gibt.
Ich hätte mich natürlich jetzt auch nicht beschwert, wenn es das nicht gegeben hätte. Ich hätte das gern gesehen, aber ich habe es dann halt einfach akzeptiert als Teil dieses Spiels, dass das halt so läuft. Und es ist, glaube ich, auch relativ klar, dass sie gewisse Sachen gemacht haben, damit das Spiel ein bisschen länger ist. Also es ist ein relativ kurzes Spiel. Wenn du weißt, was du machen musst, bist du eigentlich sehr schnell durch. Und sie haben es dann so ein bisschen künstlicher verlängert, ne? Also auch mit dem Inventar, wie du gesagt hast. Du kannst halt nicht unendlich Sachen mitnehmen. Und leider ist man das so durch LucasArts Games gewöhnt, dass du dir die Taschen vollstopfen kannst, bis ums geht nicht mehr. Und wenn du da, keine Ahnung, eine große Pferdekutsche findest und die kannst du mitnehmen aus irgendeinem Grund, dann stopft er sich auch noch die Pferdekutsche in die Tasche. Und hier beschwert sich das Spiel dann halt dauernd, dass du das leider jetzt nicht mehr tragen kannst. Und dann bist du dir unsicher drüber, was du jetzt wegwerfen sollst von den Sachen, die du hast. Oder nicht, auch da kommen dann die Spielstände wieder zum Tragen. Oder du probierst dann später nochmal aufgrund von einem Spielstand mit anderen Gegenständen zu einer bestimmten Situation hinzugehen, ob da dann was anderes passiert oder so. Also da muss man ein bisschen rumprobieren. Aber ja, wie gesagt, ich sage dir jetzt nicht, dass das total fantastisches Design ist. Ich sage dir jetzt aber, dass es mich beim Spielen nicht so sehr gestört hat, dass ich aufgegeben hätte, weil mich eigentlich die Welt, in der ich mich bewege, diese Plan 9 Hommage, Parodie, dass mich die eigentlich genug angesprochen hat, dass ich immer noch mehr sehen wollte davon, was die mir erzählen. Und deswegen habe ich das andere dann akzeptiert.
Und also das Letzte auf meiner Meckerliste fürs Erste sind halt die allgemeinen Umständlichkeiten auch beim Reisen. Ich habe sie jetzt nicht genau gezählt, die Klicks, aber du willst mal nach Australien, stellst dann fest, dass dir da ein Gegenstand fehlt und du musst wieder zurück. Klick auf Taxi, Flughafen, Klick auf Flughafengebäude, dann musst du immer einen Gegenstand zeigen, dann darfst du wieder klicken, dann stehst du vor dem Flugzeug, dann klickst du auf das Flugzeug, dann bist du im Flugzeug, Klick, du kommst an, Klick aufs Taxi, dann kommst du, Klick wieder. Also dieses Hin und Her, auch bei den Taxifahrten immer ein paar Sekunden Animation, aus welchen Gründen auch immer, sowas macht mich schon relativ wahnsinnig.
Das ist total realistisch. Es ist wie beim echten Reisen. Du musst an jeder Stelle irgendwas anklicken und stehen bleiben und warten.
Und warten, genau. Ja, so die Logik, mit der dann einige Sachen freigeschaltet werden. Also erst nachdem ich die Hippie-Kommune entdeckt habe, kann ich die Bauarbeiter ganz woanders auf ein Thema X ansprechen. Also solche Sachen halt. Und wir merken schon, da sind so unsere Toleranzgrenzen vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist so meine anfängliche positive Stimmung, einfach wegen dieser ungewöhnlichen Idee, ist dann doch so relativ schnell so zusammengefallen sozusagen.
Ja, also mich hat es tatsächlich bis zum Ende getragen. Ich musste zweimal ja auf eine Lösung zurückgreifen. Also es gibt ein Puzzle, wo ich wirklich nicht drauf gekommen wäre, obwohl es total banal ist, aber es ist halt eine Aktion, auf die kein Mensch, glaube ich, in seinem Leben kommt. Also außer du bist halt an dem Punkt, wo du wirklich jedes Verb mit jedem Gegenstand, der irgendwie anklickbar ist, kombinierst irgendwann und dann stolperst du halt zufällig drüber. Und das andere, das hattest du mir ja dann sogar gesagt, da hatte ich eigentlich schon die Lösung und habe dann leider nicht die richtigen Befehle hergenommen. Also
ja, aber auch ein gutes Beispiel für den Schwachsinn oder für die mangelnde Sorgfalt. Das können wir mal kurz spoilern sozusagen. Also es geht darum, dass du jemanden nicht verstehst, weil der dich auf Spanisch anspricht. Und du hast das Wörterbuch im Inventar gehabt. Und was war jetzt falsch und richtig? Also statt das Wörterbuch zu benutzen, gibt man es ihm oder umgekehrt? Also eins von beiden jedenfalls.
Weder noch, denn das habe ich ja probiert. Also ich habe dann gedacht, gebe Wörterbuch an oder use, also benutze Wörterbuch und so. Und das öffne Wörterbuch habe ich probiert. Das geht natürlich auch nicht. Sondern du musst in dem Moment machen, untersuche Wörterbuch, also das Examen.
Ach, dieser, ja, dieser Blödsinn.
Und
war
dann
das,
ja, sagte der, ah ja, okay, du verstehst jetzt die Phrase, die er dir da gesagt hat.
Und dann höre ich aber wirklich auf, Zeitlimit, das ist eine von den ja, wenigen Szenen. Ich glaube, das Tauchen in Australien ist das andere. Du hast nur ein paar Sekunden Zeit, um genau das Richtige zu machen, sonst wirst du zurückgesetzt.
Richtig, ja. Und davor, vor dieser Sequenz, gibt es eine relativ lange Sequenz, die du nicht abkürzen kannst, also wo du zugucken musst. Das heißt, wenn du mit einem Spielstand agierst, um halt immer wieder hinzugehen und verschiedene Sachen auszuprobieren, musst du dir vorher dann immer wieder diese längere Sequenz anschauen, bis du bei diesem Bild mit dem Zeitlimit bist. Man muss schon eine gewisse Toleranz, Frustrationstoleranz mitbringen, um sich da irgendwie durchzubeißen. Und ja, wie gesagt, ich mag das jetzt auch gar nicht so sehr auf der technischen Ebene verteidigen, denn ich glaube, das, was du gesagt hast, was die Jungs da in dem Podcast wohl auch gesagt haben, ein richtiger Spieledesigner hätte sicherlich gut getan dem Game. Und trotzdem, also ich habe es dann gerne weitergespielt, ich war neugierig. Ich bin ja dann bis zum Schluss gekommen. Also ich finde so dieses, sag mal, anderthalb Mal Lösung, das ist ja auch im Rahmen dessen. Ich bin auch wirklich davor gesessen, habe geknobelt, viele Abende. Und ich denke jetzt zurück an dieses Spielerlebnis und denke sehr gerne dran zurück irgendwie. Also ich denke mir, hey, das waren spaßige Abende. Ich bin dem gern gefolgt. Ich fand das sehr amüsant. Ich habe natürlich manchmal mit den Augen gerollt, aber hatte dann nicht das Gefühl, ach, ich höre jetzt auf, ich habe keine Lust mehr.
Ja, also wie gesagt, meine Frustrationstoleranzgrenze. Wir werden bei der Bewertung heute viel Freude haben, glaube ich.
Ja.
Der Film, ich war mir nicht sicher, hatte ich den wirklich je komplett gesehen? Ich glaube nicht, nur man hat halt so viel schon gehört und gelesen. Ich kannte auch Tim Burtons Film, aber Plan 9, also er kam mir jetzt doch relativ unbekannt vor, so was das Gesamtwerk angeht und die Story und was nicht alles. Und man hat natürlich schon gewusst, worauf sollte man achten, und das Bela Lugosi-Double, das ist natürlich die berühmteste Nuance, wenn man so will. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade in der ersten Hälfte, in der zweiten versuchen sie teilweise mit sehr viel Rumgestolper auf dem Friedhof und langen Erklärungen da was hinzubiegen, was aber dann eher langweilt. Aber gerade zu Beginn, der Film, der hat Tempo, der kommt richtig gut auf Touren, es passieren Dinge. Also er ist auf jeden Fall unterhaltsam, das möchte ich mal festhalten.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, weswegen der Film nie im Leben der schlechteste Film aller Zeiten sein kann. Also wenn es sowas geben kann, das kann man ja quasi auch nur auf einem technischen Level vielleicht sagen. Und er ist halt natürlich unglaublich holprig. Aber er ist gleichzeitig so unterhaltsam in allem. Und wie gesagt, vergleichsweise mit vielen anderen billig Science-Fiction-Film aus den 50ern ist er jetzt auch nicht so auffällig, dass man sagen muss, also da sind dann doch mal Welten dazwischen, zwischen so mancher Corman-Produktion oder so. Da ist dauernd irgendwas, was man irgendwie amüsant und interessant findet. Ich finde ja auch manche Sequenzen eigentlich dann sehr schön. Also dafür, dass das ein Film ist, dem man ja quasi so viel Inkompetenz auch nachsagt, hat er dann ja doch immer wieder so Bilder, die eigentlich schön sind oder die sich festsetzen, die ja heute richtig ikonisch sind. Ne? Also Thor Johnson, der da aus seinem Grab steigt, oder eben diese Vampira, die da durch den Friedhof stolpert, sind ja eigentlich sehr schöne Bilder, finde ich, sehr stimmungsvoll mit diesem Schwarz-Weiß, auf diese einfachsten Mitteln, mit denen es gemacht ist. Und man muss halt natürlich immer dann schmunzeln irgendwie, aber ich finde, es ist so ein herzhaftes, also so ein liebevolles Schmunzeln irgendwie, weil man ja merkt, da ist nichts Böswilliges an diesem Film und da ist einfach nur purer Enthusiasmus. Ich glaube halt 1957, da gab es ja diese Kategorie nicht vom Amateurfilm oder eine Produktion, die halt so abseits von allem gemacht wurde, sondern du hast das halt verglichen mit irgendwelchen Studiofilmen. Da ist das so rausgefallen irgendwie. Aber eigentlich, wenn du dann weißt, jemand hat da, was weiß ich, minimales Geld gehabt und das dann aufgestellt, dann kann man es eigentlich wieder bewundern, dass er das durchgezogen hat und das so aufgezogen hat, ne?
Ja, der Schmunzelfaktor ist natürlich wichtig. Also der falsche Bela Lugosi, du hast ja schon vorhin erwähnt, wie relativ wenig überzeugend dieses Double ist. Das ist einfach göttlich. Und mein größter Lacher war aber dann, als man erstmals die Aliens sieht, also nachdem da ständig diese Untertassen rumschwirren, Und dann sind das halt so dermaßen stinknormale Leute, also fast wie in der Behörde, wie der eine am Schreibtisch auch dann sitzt und dann diesen legendären Plan 9 mal nachschlägt und dann so mit den Papieren raschelt, wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob er da jetzt im Drehbuch noch was gespickt hat für die Textsicherheit. Oder ob das so, ja, wie man sich das halt so vorstellt, so auf dem Amt, ja. Wenn da mal der Plan rausgekramt wird. Und da gibt es ja auch diese Geschichten oder auch in dieser Dokumentation, die wir unbedingt empfehlen sollten, wird es, glaube ich, auch angedeutet. Also es gab ja auch durchaus jemanden am Set, der für Maske zuständig war, der den Thor Johnson auch ganz überzeugend zombifiziert hat. Und der hat sich was überlegt gehabt, dass halt die Aliens so ein bisschen wie Alien auch aussehen und das mit der Haut und dass man was draufklebt, wie auch immer. Aber keine Zeit, kein Geld. Der Regisseur hat davon abgeraten und deswegen. Aber dadurch haben wir eben so einen ganz besonderen Filmmoment, wie halt da diese etwas genervt wirkenden Otto Normalos in den ja, fast Fantasy-Kostümen rumstehen.
Ja, es hat dann fast was von so einem Monty Python-Sketch eigentlich, ne? Dass die haben halt dann ein Büro, in dem die ihre Pläne verwalten für, weiß nicht, Angriff auf die Erde oder was immer ja diese anderen Pläne sind. Und er muss auch wirklich so nachgucken und sagt dann ja auch so, ach ja, Plan 9, ja, The Resurrection of the Dead. Also er hat das auch nicht parat, sondern er guckt im Handbuch nach oder so. Was genau. Ist jetzt der Plan 9? Wenn die gesagt hätten, Plan 57, dann hätte er auf irgendeine andere Seite gehen müssen und hätte dann gesagt, ach ja, schlechte Spiele für den C64 auch rausbringen.
Das sorgt auch für Panik in der Bevölkerung, da brauchen wir keine Untoten dafür, ist auch billiger.
Es gibt ja dann auch wirklich so Momente, also später, wo dann der Hauptaußerirdische, dieser Anführer, ja dann da seinen Plan ebenso ausführlich erklärt, wie du gesagt hast. Und er regt sich ja dann so auf, er ärgert sich ja dann so über die dummen Menschen, kommt mit diesem, you stupid minds.
Stupid, stupid.
Und die Frau, die hinten steht, also einer von den Außerirdischen, der siehst du halt auch an, dass sie wirklich das Lachen unterdrückt. Also die steht da und bemüht sich wirklich ernst zu gucken in dem Moment und es gelingt ihr nur so halb gut. Und egal, alles drin, ne, es passt. Also es hat dann manchmal so ein bisschen was auch von Schultheater an sich irgendwie, also auf eine sympathische Weise. Ne? Das sind jetzt nicht so die Vollprofis, die da stehen, sondern es hat so was Sympathisches, Selbstgemachtes. Da hat halt jemand was zusammengezimmert und die ziehen das jetzt durch. Genauso wie das Flugzeug. Ne? Also, hey, wir haben jetzt überhaupt kein Geld, um irgendwas zu machen, was auch nur annähernd wie ein Flugzeugcockpit aussieht. Und dann sagst du halt, ach, ist doch egal, ja? Also Cockpit hin oder her, wir stellen da jetzt einfach was hin mit einem Vorhang und dann ziehen wir das durch, zack. Das reißt einen auch irgendwie mit, finde ich, diese Energie.
Oder der kreative Einsatz von Archivmaterial des amerikanischen Militärs, weil es gibt ja dann so nach ein paar Minuten schon eine richtige Action-Szene, wo gezeigt wird, wie diese bedrohlichen Untertassen vom amerikanischen Militär geschossen werden und ein paar Sekunden lang denkt man, meine Güte, von wegen, der hat kein Geld gehabt, der lässt ja hier die Raketenfahrzeuge auffahren und Sachen werden verschossen. Aber nein, das war wohl, keine Ahnung, frei zugänglich. Das war einfach, ja, Dokumentationsmaterial vom Militär und das hat halt so reingeschnitten, kombiniert mit einem Schauspieler, so der einsame General, der immer wieder mal das Fernglas hebt und wieder senkt und wieder hebt. Das hat er auch bei anderen Filmen ganz gern gemacht, der Ed Wood.
Ja, also ne, ganz berühmt der schöne Gummikraken in Bride of the Monster. Also auch einer seiner schönen großen Filme, wo Bela Lugosi diesen brillanten, verrückten Wissenschaftler spielt, der da irgendwo in so einem alten Spukhaus lebt, wo es immer gewittert. Und der züchtet ja auch mit so einer Art Atomlaser oder so, korrigier mich bitte, mit seinem Physik-Leistungskurs-Background. Und der will ja irgendwie so eine Rasse von Supermenschen heranzüchten. Und was er bislang geschafft hat, der brillante Wissenschaftler ist, er hat Thor Johnson, den Wrestler, als stummen Mutanten Gehilfen, der da durchstolpert, und eben diesen Kraken. Der bewegt sich nur im Archivmaterial. Da haben wir dann nämlich irgendwelches Material von irgendeinem tatsächlichen Tintenfisch, der halt durchs Wasser schwimmt. Und wenn man ihn dann aber interagieren sieht mit den Schauspielern, dann ist das halt einfach eine Gummiattrappe, die sich halt auch leider nicht bewegt. Und jeder muss dann nur so tun, als würde er angegriffen werden von diesem Kraken und legt sich halt in die Arme von diesem Kraken und schreit, ja, Hilfe, Hilfe.
Das ist übrigens der Film, den ich auch empfehlen würde. Den habe ich mir auch dann noch angeguckt, weil da auch ja Bela Lugosi noch so richtig drin ist. Also da hat er eine richtige Hauptrolle und war da noch, also am Leben, musste nicht gedoubelt werden. Und das ist halt auch so ein bisschen so ein Frankenstein-Verschnitt. Und genau, also allein wegen der Kraken-Szenen sehr sehenswert und wegen Bela Lugosi, Bride of the Monster, ich glaube Bride of the Atom war mal die ursprüngliche Idee als Titel. Mhm. Und dessen Entstehungsgeschichte wird ja auch in Tim Burtons Ed Wood-Film ganz gut auch geschildert. Also so meine Reihenfolge, die ich sehr empfehlen würde, ist Plan 9 from Outer Space, dann die Dokumentation angucken, Flying Saucers Over Hollywood heißt die. Die fand ich auch sehr interessant und auf YouTube. Und wir verlinken wieder alles. Und dann kann man sich auf jeden Fall noch Bride of the Monster geben. Ein bisschen angespornt von dir, Christian, habe ich dann noch so ein bisschen versucht, Glenn und Glenda, und also die schwebenden Trompeten habe ich noch mitgekriegt, aber wie hieß dann der nächste, der Ghoul-Film, den er noch gemacht hat?
Night of the Ghouls.
Ja, da bin ich auch etwas ausgestiegen oder eingeschlafen wahlweise. Aber die schwebenden Trompeten, da merkt man, das ist derselbe Geist bei den Spezialeffekten, der uns auch die fliegenden Untertassen von Plan 9 beschert hat.
Genau, ja, die werden einfach so an Schnüren ins Bild gehangen und baumeln dann so ein bisschen hin und her. Und bei Night of the Ghouls ist das ja natürlich irgendein Geist, der da Trompete spielt quasi. Es ist ja die Fortsetzung von Bride of the Monster. Ne? Thor Johnson taucht wieder als mutierter Gehilfe Lobo auf. Und aber da wird dann so ein Wahrsager gezeigt, der jetzt in diesem Spukhaus lebt und dann irgendwie eigentlich Leute abzocken will, aber tatsächlich dann mit seiner schwarzen Magie da irgendwie für Unheil sorgt. Ist also auch wieder hochdramatisch und ich verstehe total, dass du eingeschlafen bist, weil das muss man halt auch sagen bei diesen Ed Wood-Streifen, die sind ja nicht sehr lang, also die dauern dann mal 70 Minuten oder so, aber es sind dann teilweise schon sehr lange 70 Minuten, ne? Wo du schon immer so darauf wartest, dass jetzt mal was kommt oder dass sich die Kamera auch vielleicht mal bewegt. Bei Night of the Ghouls steht die schon gleich am Anfang in so einer Polizeistation festgeschraubt und du siehst die komplette Szene in dieser einen total langweiligen Einstellung, weil es gibt ja nichts, er filmt ja eine leere Wand, wo halt ein Bild hängt, das ist die Polizeistation, da hängt halt irgendein Wanted-Poster und dann treten alle Schauspieler quasi brav wie auf der Bühne vor diese Kamera, um ihren Part der Szene zu spielen.
Und auch selbst Plan 9 hat da so mal seine Längen, wenn dann auch viel erklärt wird. Also diese ganze Schilderung der Außerirdischen, wo sie den verdutzten Menschen erklären, warum sie eine Gefahr für das ganze Universum sind. Ja, da merkt man also auch als Drehbuchautor, er war bemüht, er war sehr enthusiastisch, aber da hätte es nicht geschadet, wenn da noch mal jemand drüber gegangen wäre und da so vielleicht ein bisschen, aber gut, hat man jetzt leicht reden, das waren einfach nicht die Realitäten. Die Bedingungen, unter denen er auch diese Dinger schnell runterkurbeln musste, die waren ja auch nicht optimal.
Nee, er hat ja auch immer so ein merkwürdiges Voice-Over dazu. Das irritiert ja dann auch in all diesen Filmen, ne? Dass du ja immer so eine Erzählfigur hast, die den ganzen Film über die Sachen kommentiert, die du eigentlich eh siehst. Und das ist so ein bisschen wie in so einem Radiohörspiel, dass er dir dann sagt, mit so hochdramatischer Stimme eben, ne, dass der Inspektor wusste nicht, was auf ihn zukommen würde. Und du wartest ja auch immer drauf, dass der mal aufhört und die Handlung beginnt oder irgendwas. Aber der Typ redet ja die ganze Zeit, weil der hostet halt die komplette Show von vorn bis hinten quasi. Aber dafür, also dieses Pseudodrama und dann diese tollen Sätze, die da geäußert werden, die sorgen dann natürlich auch immer wieder für große Heiterkeit oder halt für so schöne Zitate, die man dann irgendwie rausholen kann. Ne? Also sie haben halt dann wieder damit diese Auffälligkeiten, die es irgendwie besonders machen und die es interessant machen. Ich habe mir ja dann sogar ein paar von den späten Filmen angeschaut von Ed Wood, also wo er dann Sexfilme und tatsächlich Pornos gemacht hat. Und selbst da merkst du dann diese etwas kuriosen Erzählweisen. Also auch da ist dann eine Erzählstimme, die dir das irgendwie aufsetzt. Und da gibt es diesen Film Necromania mit quasi so einem frustrierten Paar. Also er kann sie nicht mehr befriedigen und deswegen gehen die halt in so ein Haus, wo irgendwie schwarze Magie praktiziert wird. Und das soll halt quasi die Beziehung wieder in Schwung bringen. Und dann gibt es halt so ein bisschen Swinging Parties. Also die tauschen halt die Partner irgendwie mal so rum aus. Und du hast eine Frau, die mit so einem Totenschädel da irgendwie einen Geist beschwört. Und dann steht da der Sarg von Criswell, ja, diesem TV-Wahrsager, beziehungsweise ein Sarg, der ihm gehörte. Er hat ja Night of the Ghouls vom Sarg aus moderiert. am Anfang sagt noch der Darsteller, auch wo er ins Haus geht, irgendwie so, ja, man könnte meinen, dass hier Bela Lugosi als Dracula gleich auftaucht. Also da weißt du auch, dass du bei Ed Wood bist. Und wenn dann der Sarg kommt und dann steigt da irgendwie diese Vampirfrau oder was raus und die holt sich dann den Burschen mit in den Sarg und dann ist er, glaube ich, auf Ewigkeiten dazu verdammt, da bei ihrem Sarg zu liegen oder irgendwas, ich weiß es nicht. Also selbst da hast du halt diese total merkwürdigen Ideen und diese sehr putzige Erzählweise irgendwie. Das zieht sich schon durch bei ihm. Das ist interessant. Also die Qualität hält sich, sagen wir es mal so.
Ich bewundere deine aufopferungsvolle, ausführliche Recherche. Stellt sich nur noch die Frage, wie unsere Bewertung ausfällt, wenn wir über den angeblich schlechtesten Film aller Zeiten und das Spiel reden, das von ihm inspiriert wurde.
There comes a time in each man's life, when he can't even believe his own eyes. Saucers seen over Hollywood. Flying saucers seen over Washington, D.C.
Wir kommen zu unserem fantastischen Plan zur Beurteilung von Plan 9 from Outer Space und dem Spiel Plan 9 from Outer Space. Und wie Ed Wood haben wir sorgfältigst überlegt, welche Kategorien wir bestimmen können. Wir sind wirklich nächtelang an der Schreibmaschine gehockt. Ich glaube, er hat ein Drehbuch in einer Nacht geschrieben, nicht wahr? Wir haben jedenfalls wunderbare Objekte, die unser Prinzip The Good, The Bad and The Ugly repräsentieren. Das Gute, das gar nicht Gute. Und das, was irgendwo dazwischen liegt, das Hässliche mit den verborgenen Qualitäten. Das Gute. Was ist gut? An was kommt man nicht vorbei?
Ja, also im Film kommt ja niemand an den UFOs vorbei. Die schwirren da ja ganz beeindruckend über Hollywood und dann über Washington und überall und Zeitungsschlagzeilen, Hysterie und Massenpanik. Und solche überlegene Technologie, überleg mal, wie schnell man da von A nach B kommt. Und die UFOs, wie wir sehen, sind ja auch toll ausgestattet. Also sie haben schicke Vorhänge und modernste Elektronik, Zombie-Kontroll-Elektrostrahlen. Und auch wenn die mal vom halben US-Militär beschossen werden, das macht ihnen überhaupt nichts. Ne? Die schwirren dann trotzdem immer noch munter in der Gegend rum. Also sie fangen leicht Feuer, aber mein Gott, das kann man ja locker wegstecken. Aber es gibt ja noch einen anderen Nutzen. Denn die Legende besagt ja, dass die UFOs im Film auf irdischen Radkappen basieren. Das ist ja noch besser. Denn mit einer Radkappe, da fühlt sich doch jeder Reifen gleich viel wohler und sieht auch noch schöner aus. Also von daher nominiere ich für gut die fliegende Radkappe.
Ja, die ist ja auch ein sehr pragmatisches Requisit, ne? Und Ed Wood selber hat mal gesagt, das wird in dem Buch eben erläutert, dass er Radkappen verwendet hat für diese UFOs. In der Dokumentation Flying Saucers Over Hollywood behaupten sie ja dann eher, dass das ein Spielzeug war, was du damals kaufen konntest. Und sie finden ja tatsächlich eins von denen. Es besteht also Gefahr, dass Ed Wood sich das so ein bisschen ausgedacht hat mit den Radkappen oder so ein bisschen in den Mythos hineingespielt hat. Aber egal, also als Low-Budget-Filmemacher sage ich dir, eine Radkappe, die wirst du immer brauchen können, wenn du einen Science-Fiction-Film machen willst, in dem der Plan 9 endlich dafür sorgen soll, dass die Menschen auf Außerirdische aufmerksam werden.
Ja, und bei Ugly, da sind wir jetzt auch mal ein bisschen kreativ, künstlerische Freiheit, so wie ja das Spiel eher locker mit der Filmvorlage umgeht, können wir auch so ein bisschen mal über den Gartenzaun gucken beim Ed Wood-Werk. Vorhin wurde ja schon etwas angesprochen, das, wie ich finde, unsere Ugly-Ansprüche sehr gut erfüllt. Also etwas irgendwie schon ganz Interessantes, Beeindruckendes, das aber eben nicht ganz perfekt ist und auch seine weniger schönen Seiten hat.
Ja, es handelt sich dabei natürlich um den legendären Gummikraken aus Bride of the Monster. Also ein Superwesen, ein fantastisches Tier, mörderisch und schnell und beeindruckend, von führenden, verrückten Wissenschaftlern gezüchtet. Und leider bewegt sich's halt nur, wenn es im Archivmaterial aus irgendeinem anderen Film vorkommt. Also, wer weiß, vielleicht tut er einem ja dann doch nicht so viel, wie man meinen könnte.
Ja, und die Frage nach dem Bad, die lässt sich wirklich leicht beantworten. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen erklärt, warum das mit den Solarunite-Bomben etwas bedenklich ist, wenn da nämlich das ganze Universum zerstört wird. Wenn die unbedarften Menschen früher oder später diese Waffenart entdecken und das Sonnenlicht alles anzündet, da gehen überall die Lichter aus und da sehe ich jetzt keine positiven Aspekte. Die Solarunite-Bombe wäre unser Bad.
Ja, also ein Universum, was dann irgendwie vernichtet wird, wäre ja auch eine Welt, in der es Plan 9 from Outer Space gar nicht mehr gibt. Und das ist natürlich schlecht. Das können wir auf keinen Fall zulassen. Du sagst Solarunite-Bombe, so heißt es ja im Englischen. Bei uns ist es dann schlicht die Solarbombe. Ich finde, es klingt beides total garstig. Und das sollte man auf keinen Fall zum Einsatz kommen lassen.
Ja, fangen wir mit der Vorlage an, dem Film. Christian, ich habe da schon gewisse Sympathien bei dir durchgehört.
Es ist natürlich eigentlich die Art von Film, wo man diese Kategorien überhaupt nicht sinnvoll ansetzen kann. Wir haben ja schon am Anfang gehört, also der schlechteste Film aller Zeiten. Und es ist ja völlig klar, dass das keine Solarbombe sein kann. Das geht einfach nicht. So viel Vergnügen, wie man mit dem Film hat. Und wenn man dran denkt, dass das ein Film aus dem Jahr 1957 ist, der uns irgendwie immer noch beschäftigt und amüsiert und irgendwie interessant ist und auch so ein bisschen ja fast berührt in dem, wie witzig oder halt auch mit wie viel Herzblut er gemacht ist. Ich presche jetzt einfach mal vor, um halt auch zu zeigen, wie sinnlos das Bewertungssystem ist. Ich gebe meine fliegende Radkappe. Also technisch gesehen natürlich, nein, das als gut im klassischen Sinn zu bezeichnen geht einfach nicht. Aber es ist ein schwer unterhaltsamer Film, es ist ein total interessanter Film. Ich finde es cool, sich damit zu beschäftigen. Ich finde es schön, dass es diesen Film gibt. Ich finde, es ist wichtig, dass es diese Filme gibt. Claudio Fragasso, der Regisseur von Troll 2, der auch oft als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gehandelt wird, hat ja in einer dazugehörigen Doku auch mal gesagt, den schlechtesten Film aller Zeiten zu machen, ist fast so eine große Ehre, wie den besten Film aller Zeiten zu machen. Und in diesem Sinne, es braucht beides und Plan 9 füllt das, finde ich, wunderbar aus. Es ist ein schöner Film, ich schaue ihn mir gerne wieder an. Es ist die fliegende Radkappe, absolut gut. Heinrich, wie ist das bei dir?
Also bei mir spielt die Solidarität oder geistige Verbundenheit mit unabhängigen Filmemachern, die immer so um die Finanzierung kämpfen müssen, das spielt bei mir jetzt nicht so eine ganz große Rolle. Aber also auch relativ neutral betrachtet ist es das Paradebeispiel für ein Ugly, sage ich mal. Denn genau, also einiges ist dilettantisch, hier mal ein paar Längen, Handlung vielleicht ein bisschen absurd, aber also die Ideen, gar nicht mal nur die Absurdität, aber überhaupt, ich meine die Kombination und Grabräuber und Zombies und fliegende Untertassen, ist wirklich alles drin und wirklich ein paar lustige Figuren und es ist wirklich ein Erlebnis, wer noch nicht gesehen hat, ich möchte es ausdrücklich empfehlen. Ein guter Film, so aus meiner Sicht ist es deswegen jetzt nicht geworden, aber es ist wirklich ein anständiges Ugly.
Ein ehrenhaftes Ugly, ein richtig erarbeitetes Ugly. Ein Gummikraken also.
Ach ja, natürlich, um Gottes Willen. Gut, dass du nochmal gesagt hast, ja.
Ja, also, ne, wir verbringen hier wirklich Nächte und nochmals Nächte, um uns diese schönen Kategorien auszudenken. Und dann zückst du nicht den Kraken, der da dahergeschwommen ist in unseren Debatten.
Ja, das war jetzt keine böse Absicht. Obwohl ich ja die Zombie-Steuerungs-Elektropistole nominiert hatte, musste mich aber deinem Vorschlag beugen. Der ist schon treffender und auch lustiger. Also nochmal für alle, es ist ein Gummikraken für mich. Jetzt aber.
Dann kommen wir doch jetzt zum Spiel. Und auch da haben wir ja schon so gewisse Tendenzen rausgehört, aber oh Gott. Ich lass dir jetzt mal den Vortritt.
Ja, das ist langweiliger.
Um Plan 9 from Outer Space zu beurteilen.
Weil ich glaube, alle haben schon rausgehört, das ist mir einfach zu nervig. Und das bisschen Sympathiepunkte für die Idee und dass sie eben so das Drumherum ja aufgegriffen haben und das Milieu und so. Aber diese unfairen Sachen, die Sackgassen. Ich werde auch da mit zunehmendem Alter auch nicht geduldiger. Und ich habe es also wirklich nur mit Walkthrough-Hilfe bis zum Ende geschafft. Es ist schon ziemlich eindeutig eine Solarbombe für mich. Also das Adventure ist bad.
Puh. Man hat es beim Spiel natürlich bei mir ja auch schon rausgehört, dass ich viel mehr Sympathien für dieses Spiel hege. Und von daher ist es jetzt vielleicht keine Überraschung, dass ich da den Gummikraken zücke, der bei dir gerade noch so kam, was Plan 9 anging. Das ist für mich das Spiel. Wie gesagt, es hat alle möglichen Designholprigkeiten und ist jetzt technisch auch nicht der absolute Wahnsinn, obwohl ich es von der Präsentation her eigentlich ganz schön finde. Man muss diese gewisse Geduld mitbringen, die ich dann wohl hier so mit 10 Retro-Gaming-Ansatz irgendwie verfolge und weiß, ja, wir fahren jetzt ein bisschen mit dem Taxi und ich klicke mich jetzt durch den Fahrstuhl, um zu schauen, was auf allen Ebenen passiert und klicke mich wieder runter. Wie gesagt, die Welt, die mir da gezeigt wird und die mir erzählt wird, die fand ich schön genug und witzig genug, dass ich es gern gespielt habe. Ich denke gern an das Spielerlebnis zurück. Ich bin gern dran geblieben und wenn man so eine Lösung parat hat, wo man da vielleicht ein, zwei Mal reinspicken kann, ist das auch was man bis zum Ende durchspielen kann. Wer also, glaube ich, so ein bisschen die Neigung hat, dass er sagt, hey, ich mag alte Adventures und mich stört das nicht, wenn es da ein paar Macken gibt. Und gerade wenn man Plan 9 mag, dann kann man sich das durchaus schon mal angucken. Für mich ein Gummikraken. Vielleicht für dich ist es dann wohl eher der, der nicht im Archivmaterial ist und sich nicht mehr bewegen kann. Ne?
Ich möchte auch dazu sagen, also ich bleibe natürlich bei meiner Solarbombe, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist das schlechteste Spiel aller Zeiten. Oder auch nicht das schlechteste Adventure aller Zeiten. Das könnte Emmanuel gewesen sein. Das hatten wir ja auch schon mal im Pixelkino. Also auch da müssen wir ein bisschen relativieren. Und von daher, ja, wo man vielleicht gedacht hat, Plan 9, das wird unser großes Trash-Spektakel, gar nicht so wenig Lichtblicke und positive Aspekte dank unserer ausgewogenen Berichterstattung. Plan 10 from Pixel Kino, jetzt müssen wir noch mal ins Detail gehen, Christian. Was passiert denn mit der dritten Staffel? Denn, wie eingangs erwähnt, diese Episode schließt unsere zweite Staffel ab. Es bewegt sich was ab Oktober.
Genau, wir hängen uns die Capes vors Gesicht und laufen dann über den Friedhof, auf dem die Gräber irgendwie umfallen. Nein, wir sind in eine ganz spannende Zusammenarbeit hineingegangen mit einem anderen Podcast. Und das ist ein Podcast, den sicherlich jeder kennt oder von dem jeder auf jeden Fall schon gehört hat, der uns hier zuhört. Das ist der große Retro-Gaming-Podcast Stay Forever von Christian Schmidt und Gunnar Lott. Und mit denen sind wir in Koalitionsverhandlungen gegangen und ab Oktober werden unsere Folgen als Teil von Stay Forever veröffentlicht. Heinrich, wie läuft das genau ab?
Also das sind nach wie vor separate Pixel-Kino-Episoden. Keine Angst, wir werden dann nicht die Stay Forever Hauptfolgen unterwandern, sondern wir werden einfach im Rahmen des Gesamtangebots von Stay Forever rauskommen. Die haben ja so einiges an Neben- und Zusatzpodcasts. Das bedeutet aber auch, dass die dann den Unterstützern dort vorbehalten sind. Die erste Episode von Staffel 3, die im Laufe des Oktobers erscheinen soll, die wollen die Kollegen aber dann auch für alle zugänglich machen. Also das werden wir dann sicher noch mit einem Sonderplausch-Update im Detail nochmal erklären, wenn wir ganz genaue Termine haben. Aber das ist so die Planung und Staffel 3 werden wir dann auch zunächst zweimonatlich durchführen bei Stay Forever. das ist der beste Weg aus unserer Sicht, um seriös das Pixelkino regelmäßig weiter erscheinen zu lassen. Und vor allen Dingen ist es eine sehr sympathische Zusammenarbeit. Also wir mögen Stay Forever. Stay Forever mag das Pixelkino. Die ersten Besprechungen so zu Inhalten und Plänen, das war sensationell entspannt und unkompliziert. Also da freue ich mich auch riesig drauf. Und ja, wer ohnehin Stay Forever schon unterstützt, der kriegt dann auch die nächsten Pixelkino-Folgen. Unsere Kampagnen auf Patreon und auf Steady, die werden wir dann jetzt also abschalten. Weil klar, damit können wir euch keinen Gegenwert mehr bieten und würden euch bitten, Stay Forever in Betracht zu ziehen. Aber wir haben es leider nicht geschafft, sage ich mal, diese kritische Masse an Einnahmen zu generieren. Dass man sagt, wir machen das auf die Art und Weise wie bisher weiter mit dem bisherigen Aufwand. Und ja, also umso mehr, umso dicker das Dankeschön, glaube ich, für alle, die unterstützt haben und uns auf diesen Weg begleitet haben. So auch schon, ja, zweite Staffel, auch schon 2 Jahre und so. Und die Zukunft des Pixelkinos ist auf jeden Fall gesichert. Und wir werden natürlich jetzt, sage ich mal, die alten Folgen jetzt auch nicht irgendwie irgendwo entfernen. Also die Webseite wird es weitergeben. Das Archiv wird es weitergeben, aber jetzt bis auf Weiteres, die Episoden der dritten Staffel, die wird es halt dann im Rahmen des Stay Forever-Programms geben.
Ja, auch von meiner Seite, ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken bei allen, die uns jetzt auf dem bisherigen Weg unterstützt haben. Natürlich alle, die uns irgendwie verfolgen und zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns dann eben in dieser Stay Forever-Staffel ab nächsten Monat weiter. Diejenigen, die uns auf Steady und Patreon unterstützt haben, ich finde das ganz großartig. Ich finde das toll, dass ihr uns da was zugesteckt habt, damit wir hier irgendwie eintauchen können in unsere Filme und Spiele und darüber entsprechend berichten können. Deswegen, vielleicht seid ihr ja eh schon Stay Forever Abonnenten und ansonsten ist das ja sozusagen ein schneller Wandel und ihr kriegt dann dort ja noch ein ganzes Riesenpaket an weiteren Retro-Gaming-Podcasts. Sehr, sehr schöne Sachen, die man da auch in den regulären Episoden kennt. Also sollte es tatsächlich Hörer geben, die jetzt Stay Forever noch gar nicht am Zeiger haben. Ich kann es mir jetzt gar nicht so vorstellen, aber wer weiß. Für uns bedeutet das auch wirklich, dass wir unsere Pixelkino-Reise so fortsetzen können, wie wir das bislang gemacht haben und wirklich weiterhin so tief einsteigen können in die kuriose Welt der Film- und Spieladaptionen. Und das Programm, was wir haben für die nächsten Folgen, ist auch schon sehr spannend. Wir werden jetzt noch nicht wirklich was verraten, aber kommen dann sicherlich bald mit Teasern, was wir da so in petto haben. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf die Spiele und es sammelt sich hier auch schon das Vorbereitungsmaterial. Ja, also wir alle haben gewaltige Pläne. Ob wir dafür jetzt irgendwelche Leute aus ihren Gräbern reißen müssen, das hoffe ich jetzt mal nicht, dass es nötig sein wird. Ich hoffe, ihr habt auch schöne Pläne für die Gruselsaison, für Halloween. Süßigkeiten bunkern, immer ganz wichtig. Und natürlich Plan 9 dann gucken.
Ja, auch ich verabschiede mich. Heinrich, vielen Dank fürs Eintauchen in den 9. Plan aus dem Weltraum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Pixelkino Episode 20 mit Plan 9 from Outer Space. Can your heart stand the shocking facts? Pixelkino will return, die dritte Staffel im Rahmen des Stay Forever Netzwerks. Wenn es soweit ist, werden wir noch mit einem Sonderplausch euch weitere Einzelheiten verraten. Bis dahin alles Gute. Schaut mal bei unserer Webseite vorbei, pixelkino-podcast.com. Da sind auch eure Kommentare gerne gesehen. Und herzlichen Dank an alle fürs Zuhören, insbesondere an unsere Unterstützer. Mit einem besonderen Gruß an alle aktuellen und ehemaligen Regiestuhlinhaber Jürgen Pichler, Andreas Wander, Frank Ridders und Daniel Klostermeier. Der Pixelkino-Podcast ist eine Co-Produktion von Christian Genzel und Heinrich Lienhardt. Die Musik ist von Chris Hülsbeck. Wir hören uns bald wieder bei unserer Begegnungsstätte für Film und Spiel.